Es ist gar nicht so lange her. Im Jahr 2014, als ich zum wiederholten Male die Schulbank drücken durfte, nach langer, langer schulischer Abstinenz. Da waren wir mit der Schulklasse unterwegs. Wir haben so eine Exkursion gemacht im Ausland, in Dänemark. Und wir haben dort verschiedene Firmenbesuche gemacht, ja, haben uns angeschaut, wie Firmen arbeiten, wie sie gestaltet sind. Und dort in Dänemark gibt es einen der größten Spielzeughersteller. Einen Spielzeughersteller, den alle hier im Raum kennen, bin ich mir sicher. Lego. Und da sind wir auch hingefahren, um Lego zu besuchen. Es gab eine beeindruckende und interessante Führung. Und es war mal interessant zu sehen, wie jetzt dieses Lego-Spielzeug hergestellt wird. Aber was mir am meisten aufgefallen und geblieben ist, war der Slogan, den Lego benutzt oder proklamiert. Und der hieß in Englisch so, das war ein Englisch, das sogar ich verstehen konnte. Und der hieß so, only the best is good enough. Nur das Beste ist gut genug. Da macht sich tatsächlich ein Hersteller Gedanken darüber, was soll sein Motto sein, was soll sein Slogan sein. Und er sagt, mein Programm ist nur das Beste. Ist gut genug. Und sie haben dieses Programm in die Tat umgesetzt und dieses Programm hat offensichtlich Erfolg, denn Lego ist in den letzten Jahren zum größten Spielzeughersteller der Welt aufgestiegen. Warum erzähle ich das? Ganz interessant, diesen Slogan, den gibt es auch in der Bibel. In einer etwas abgewandelten Form, aber im Grunde genau das Gleiche. Und zwar hat das der Gottesmann, der Mann nach dem Herzen Gottes, David, ausgesprochen. In dem 122. Psalm, wenn wir aufgepasst haben. Da möchte ich den 9. Vers wiederholen. Psalm 122, Vers 9. Hier heißt es so, um des Hauses willen des Herrn, unseres Gottes, will ich dein Bestes suchen. Ich will dein Bestes suchen. Nur das Beste ist für dich gut genug. Schaut mal, David, ein Mann Gottes, er ist Feuer und Flamme für Gott. Er ist Feuer und Flamme für die Stadt Gottes, für Jerusalem. In diesem ganzen Psalm preist und rühmt er Jerusalem, die Stadt Gottes. Er rühmt den Tempel Gottes, da wo Gottes Ehre wohnt, wo Gott anwesend ist, wo man Gottes Gegenwart findet. Und er sagt im Grunde mit anderen Worten, großer Gott, für dich, da will ich das Beste tun. Für dich will ich das Beste geben, für dich will ich das Beste versuchen. Du bist das Beste, was ich habe und ich möchte dir das Beste geben. Ich suche dein Bestes. Und so soll auch unser Thema heute Nachmittag heißen, das Beste für den Heiland. Das Beste für Gott. Ihr Lieben, das Beste für Gott oder für den Heiland, dieses Thema zieht sich mehr oder weniger eigentlich durch die ganze Bibel hindurch. Ja, wir sehen hier David, er hat es verstanden und er hat es zum Ausdruck gebracht. Er hat es ausgesprochen, er hat es ausgelebt, wir wissen das. Er suchte das Beste für Gott, auch wenn er nicht fehlerfrei war. Aber er suchte das Beste für Gott. Aber eigentlich ist das nicht David, der uns das sagt, sondern es ist eine Erwartung Gottes. Es ist eine Erwartung von Gott, dass wir ihm das Beste geben. Es ist Gott nicht gleichgültig, wie wir ihm dienen. Absolut nicht. Es ist ihm nicht gleichgültig, ob wir sagen, ja, ich glaube auch an den lieben Gott. Wir haben heute Morgen gehört, wir müssen in die Tiefe gehen. Es reicht nicht aus, an der Oberfläche zu bleiben und den Kern, die Hauptsache, nebenher laufen zu lassen. Nein, wir müssen in die Tiefe gehen. Und das verlangt Gott von uns. Er möchte das Beste von uns. Er erwartet das Beste von uns. Und ich möchte uns heute Nachmittag ein paar Beispiele aus der Bibel bringen, die uns das zeigen, die uns das einfach beweisen, dass das eine Erwartung von Gott ist. Das erste Beispiel, was wir betrachten wollen, ist Abel. Abel. Lasst uns mal lesen, Hebräer Kapitel 11. Dort werden uns die Glaubenshelden aufgezählt. Und interessanterweise ist Abel dabei, der ja eigentlich ein sehr kurzes Leben hatte, ne? Aber er ist dabei unter den Glaubenshelden. Und hier wird von seinem Glauben etwas Entscheidendes gesagt. Hebräer Kapitel 11, Vers 4. Hier heißt es so: Durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als Kain, durch welchen er Zeugnis empfing, dass er gerecht sei, da Gott Zeugnis gab über seine Gaben, und durch denselben redet er noch, wiewohl er gestorben ist. Durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer gebracht. Da waren die zwei Brüder, Kain und Abel. Und beide bringen Gott ein Opfer, aber von Abel heißt es, er brachte ein besseres Opfer. Und da stellt sich natürlich uns die Frage, wie kommt das? Wie kommt das eigentlich zustande? Woher wussten überhaupt die beiden ersten Brüder der Weltgeschichte, dass sie Gott ein Opfer bringen sollten? Naja, ich meine, ist ja relativ klar, das müssen sie von ihren Eltern gewusst haben. Ihre Eltern müssen ihnen das erzählt haben. Und ich stelle mir das vor, dass Adam ihnen erzählte, oft genug erzählte von ihrem Leben im Paradies. Er erzählte ihnen, wie es im Paradies war, welche herrliche Landschaften es dort gab. Er erzählte ihnen, dass alles immer grünte und blühte und wirklich nur das Beste war. Blühend schöne Landschaften, die Bäume mit reifen Früchten besät, kein Mangel an gar nichts. Er erzählte ihnen, dass es paradiesisch war im irdischen Sinn. Aber er sagte ihnen mit Sicherheit auch, dort im Paradies, da hatten wir Frieden im Herzen, da hatten wir ein gutes Gewissen, da hat uns gar nichts belastet. Dort im Paradies, da haben wir eine herrliche Gemeinschaft mit unserem Gott gehabt. Jeden Abend ist Gott gekommen und wir haben uns so verbunden gefühlt mit Gott. Und wisst ihr was, meine Söhne, Gott, es ist das Allergrößte, er hat uns geschaffen. Und Gott ist derjenige, der das Beste verdient. Nur das Beste. Und die Söhne haben das mitbekommen. Und Abel erzählte ihnen weiter: Wir haben uns versündigt an Gott. Wir waren ungehorsam. Unsere Gemeinschaft mit Gott ist verloren gegangen. Aber es gibt einen Weg. Wir müssen Opfer bringen. Um mit Gott in Kontakt zu kommen, brauchen wir ein Opfer. Und deswegen haben die Söhne gewusst, sie müssen opfern. Irgendwann mal wurde es ihnen klar, um mit Gott ins Reine zu kommen. Und die beiden Brüder wachsen heran und sie bringen Gott ein Opfer. Jeder auf seine Art, jeder nach seinem Beruf. Und lasst uns mal lesen, was das für Opfer waren. In 1. Mose Kapitel 4. Da lesen wir mal die Verse 3 bis 5. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und Abel brachte auch von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da grimmte Kain sehr und seine Gebärde verstellte sich. Die Kinder opfern. Kain bringt Gott ein Opfer von seinen Früchten. Und er wusste von seinem Vater Adam, es muss das Beste sein. Wir lesen hier aber nichts davon und wir wissen nicht. Aber ich vermute mal, es waren nicht die besten Früchte. Vielleicht war es gerade so das, was übrig geblieben ist auf dem Feld und was Kain dann sowieso entbehren konnte. Und dann hat er sich gesagt, das kann ich jetzt Gott zum Opfer bringen, das ist mir eh nicht zu schade. Und das, was Kain nachher tat, das zeigt seinen Glauben. Sein Werk danach, seine Gebärde verstellte sich. Und dass er dann Abel später tötete, das zeigt, dass Kain ungläubig war. Abel dagegen bringt ein Opfer, von dem es hier heißt, und Abel brachte auch von den Erstlingen seiner Herde. Er hat das Erste und das Beste von seiner Herde genommen. Das, was rein und ohne Fehl war, und hat es Gott als Opfer gebracht. Und er tat es im Glauben. Er gab es mit seinem ganzen Herzen, so dass wir noch heute über seinen Glauben sprechen. Im Glauben brachte er dieses Opfer. Und vielleicht verstand er auch schon, es muss Blut fließen. Dieses Opfer, was ich Gott bringe, das muss mich etwas kosten. Und dieses Opfer sah Gott gnädig an. Durch den Glauben brachte Abel ein besseres Opfer. Ihr Lieben, was und wie opfern wir Gott? Opfern wir wirklich das Beste? Geben wir ihm das Beste ab? Oder sind es nur sozusagen die Krümel von dem Kuchen unseres Lebens, die so herunterfallen, das Übrigbleibsel, der Rest? Ein Opfer, das mich nichts kostet, ist kein Opfer. Wenn wir Gott ein Opfer bringen wollen, dann muss es uns etwas kosten. Ihr Lieben, Gott ist nicht interessiert an den Resten unseres Lebens. Gott ist nicht arm, als dass er irgendetwas von uns bräuchte. Gott ist nicht arm, als dass er unserer Spenden oder Almosen bräuchte, von den Resten unseres Lebens, die wir so ja nebenher Gott noch opfern wollen. Er ist interessiert an uns, an unserem Leben, an unserer Kraft, an unserer Zeit, an unseren Gaben, an unseren Talenten, an unserem Einsatz, an unserer Leidenschaft. Er ist interessiert an unserer Hingabe und an unserer Opferbereitschaft für sein Werk, für sein Volk, für seine Gemeinde, für die Menschen, die außenrum verloren gehen. Er ist an uns interessiert. und nicht an den Resten unseres Lebens. Geben wir ihm wirklich das Beste? Opfern wir heute überhaupt noch irgendwas? Lasst uns das doch an einem Beispiel sich veranschaulichen. Und so kann man eigentlich durch die ganzen Bereiche unseres Lebens dann gehen. Ein Beispiel, unsere Zeit. Wie viel und welche Zeit geben wir Gott ab? Opfern wir ihm die beste Zeit? Ist es nicht vielmehr so, dass es sehr, sehr oft so ist, dass unsere beste Zeit, wo wir fit und klar im Kopf sind, wir anderen Dingen opfern? Dem Geschäft, dem Lernen, der Schule, der Arbeit, den Erledigungen und so weiter und so fort. Und dann am Abend, wenn wir müde und ausgelaugt sind, dann nehmen wir unsere Bibel zur Hand und die Augen, die fallen uns zu beim Lesen. Und wir sind uns aber bewusst, das ist gut und das ist notwendig und ich brauche Gemeinschaft mit Gott. Aber dabei schlafe ich fast schon ein. Das ist unsere Zeit für Gott. Ich meine, ich stehe auch im Arbeitsleben. Und natürlich muss ich auch von 7 bis 16 Uhr oder wie auch immer bis 17 Uhr oder auf der Arbeit sein. Und natürlich ist es nicht leicht, dass wir wir müssen arbeiten, wir müssen lernen, das verstehe ich alles auch. Aber sollten wir uns doch nicht hinterfragen, wann opfere ich Gott meine Zeit und welche Zeit gehört wirklich Gott? Ich denke, dass hier morgens doch eine der besten Zeiten sind, vor der Arbeit, sofern möglich. Ich habe auch mal in der Frühschicht gearbeitet und musste um 5 Uhr arbeiten, anfangen und dann stehst du schon so 3:45 auf. Also das ist auch nicht so unbedingt die beste Zeit, ja, also für mich nicht. Aber trotzdem, so ganz allgemein, jetzt, wenn ich um 7 anfange, dann finde ich, dass morgens nach dem Aufstehen, nachdem man doch schon einigermaßen fit ist, bevor man in den Tag startet, bevor man beginnt mit seiner Arbeit, sollte man doch Kraft tanken, sollte man doch bei Gott die Gemeinschaft suchen, sollte man doch mit ihm Kontakt haben und mit diesen göttlichen, positiven Gedanken dann in den Alltag starten. Und ich möchte nicht verurteilen, versteht mich nicht falsch, das Lesen der Bibel am Abend. Das wollte ich damit jetzt nicht sagen. Aber ihr versteht mich. Suche die beste Zeit für Gott. Die beste Zeit für Gott. Das Beste für Gott. Wie oft scheuen wir uns davor, überhaupt etwas für Gott zu opfern, unsere Kraft, unsere Talente, unseren Einsatz. Ich habe die Befürchtung, dass in unserer heutigen Zeit, hier in Deutschland, wenn alles gut ist, wenn alles so geregelt ist und alles wunderbar und jeder hat seinen Arbeitsplatz, ja, ich habe doch die Befürchtung, die wir alle haben und sehen, dass wir es uns zu bequem machen, dass die Christen, wie soll ich das sagen, dass die Christen faul werden. Tut mir leid für den bösen Ausdruck. Aber ihr Lieben, unser Glaube wird durch unsere Opferbereitschaft ausgedrückt. Unser Glaube reicht gerade so viel, wie wir bereit sind zu opfern und nicht mehr. Daran kannst du deinen Glauben messen. Durch den Glauben tat Abel ein besseres Opfer. Ich habe mal so eine Geschichte gehört. Das war in China vor circa 80 Jahren, bevor die kommunistische Partei die Regierung übernahm. Da war ein junger, aufstrebender chinesischer Kommunist, der in den vordersten Reihen mitspielte, der sprach und wettete sozusagen mit einem alten, ehrwürdigen christlichen Pastor. Und er sagte zu dem Pastor so: Wir Kommunisten, wir werden bald an die Macht kommen. Und als erstes werde ich eure Kirchen zerstören. Und dann werde ich alle eure Anführer töten und den Rest von euch Christen in die Gefängnisse stecken. So richtig dreist kam dieser junge Kommunist zu diesem Pastor und da fragte er ihn: Ja, mein junger Freund, was macht dich denn so sicher, dass ihr Kommunisten überhaupt an die Macht kommt? Was gibt dir diese Sicherheit? Und dann sagte dieser Chinese zu ihm einen bemerkenswerten Satz. Und er hieß in etwa so: Ihr Christen habt es in 2000 Jahren nicht geschafft, eurem Volk beizubringen, auch nur den armseligen Zehnten zu geben. Aber ich bringe meinem Volk bei, alles für den Kommunismus zu geben, 100% mit ihrem ganzen Leben. Und deswegen weiß ich, wir werden gewinnen, wir werden an die Macht kommen. Und wisst ihr, was geschah? Wir wissen, was geschah. Ein paar Jahre später kamen die Kommunisten an die Macht. Es wurden Kirchen zerstört, Pastoren wurden getötet, Christen wurden in die Gefängnisse gesteckt. Ihr habt es nicht geschafft, in 2000 Jahren den Zehnten zu geben. Aber meine Kommunisten, die werden mit einem Jubelgeschrei sich unter die Panzer werfen, und das haben sie getan. Ist das nicht beschämend? Und deswegen sagt unser Gott das Beste. Das Beste. Herr, mein Gott, ich will dein Bestes suchen, weil du das Beste bist für mich. Das Beste für den Heiland. Eine ganze Hingabe. Vollständig. Lasst uns einen Schritt weitergehen von Abel, wenn wir uns die Opfergesetze des Alten Testaments anschauen. Dann finden wir auch da, dass Gott das Beste verlangte von den Israeliten. Es gibt eine Menge an Opfergesetzen, die wir in 3. Mose beschrieben finden. Da gibt es Brandopfer und Speisopfer, Dankopfer und Sündopfer und Schuldopfer. Und jedes dieser Opfer diente im Alten Testament einem gewissen Zweck und Sinn. Was aber alle Opfer verband, was sie alle einte, war, dass diese Opfer ohne Fehl sein mussten. Ohne Fehl. Und dabei war es egal, ob es ein Rind, ein Schaf oder eine Taube war. Aber es musste ohne Fehl sein. Lasst uns das mal lesen an ein paar Beispielen. 3. Mose, Kapitel 1. Ich möchte gerade mal ein paar Beispiele herauspicken. Besser gesagt, zwei. 3. Mose, Kapitel 1. Hier lesen wir mal den 3. und 4. Vers. Will er ein Brandopfer tun von Rindern, so opfere er ein Männlein, das ohne Fehl sei, vor der Hütte des Stifts, dass es dem Herrn angenehm sei von ihm, und lege seine Hand auf des Brandopfers Haupt, so wird es angenehm sein und ihn versöhnen. Und dann Kapitel 2, blättern wir einmal um, Vers 6, oder besser gesagt Kapitel 3, Vers 6. Will er aber dem Herrn ein Dankopfer von kleinem Vieh tun, es sei ein Widder oder ein Schaf, so soll's ohne Fehl sein. Ist's ein Lämmlein, soll er's vor den Herrn bringen und soll seine Hand auf desselben Haupt legen und es schlachten vor der Hütte des Stifts und die Söhne Aarons sollen sein Blut auf den Altar umhersprengen. Und an anderer Stelle heißt es das Gleiche von der Taube. Was auch immer die Israeliten brachten als Opfer, das sollte ohne Fehl sein. Und dieses Opfer, das musste den Israelit etwas kosten. Er musste seine Hand auf das Haupt des Tieres legen und ihm in die Augen schauen und es dabei schlachten und sehen, dass dieses Tier für ihn geschlachtet wird, für ihn geopfert wird. Und wir wissen, dass manche Tiere weinen können. Und wir sehen den Schmerz. Das Opfer, es musste den Israeliten etwas kosten. Und es musste das Beste sein. Ohne Fehl. Zum Herrn Jesus gehen wir noch einen Schritt weiter. Kamen einmal die Pharisäer und fragten ihn nach dem größten Gebot. Und wir wissen, was er geantwortet hat, was das größte Gebot ist. Und wie heißt es da? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Richtig? Nein! Falsch! Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüte und deine Nächsten wie dich selbst. Klingt es irgendwie nach etwas Halbgarem? Nach dem Übrigbleibsel, nach den Resten unseres Lebens? Ja, heißt es dreimal ganz. Von ganzem Herzen, ganzer Seele und mit deinem Gemüt, also deinem Geist. Herz, Seele und Geist, dein ganzes Wesen, das alles gebe ganz Gott hin. Das Beste für den Heiland. Und wisst ihr, in unserer Zeit machen es viele, viele Menschen anders. Sie meinen so auf Nebenwegen selig werden zu können. Und sie machen das dann so, wie ein Pastor aus Afrika es erzählte einmal. Und er sagte, in meiner Heimat sind die Volkstänze sehr beliebt. Und einmal gesellte sich ein junger Mann aus einem anderen Dorf zu den Tanzenden eines Ortes und tanzte dort eifrig mit, aber immer nur auf einem Bein. Auf einem Bein. Und da natürlich sein Verhalten auffiel, wurde er gefragt, was ist denn mit dir so los? Ja, warum tanzt du immer nur auf einem Bein? Und er sagte, ja, wisst ihr, das andere Bein gehört dem Herrn Jesus. Er hat in der Missionsstation gehört von Jesus und von seinen Ansprüchen und er hat eine saubere Entscheidung getroffen. Ein Bein gehört hier der Welt und ein Bein dem Herrn Jesus. Ihr Lieben, so werden wir nicht selig. Dreimal ganz, sagt uns der Herr Jesus. Dreimal ganz. Und dann habe ich noch ein Beispiel aus der Bibel, das wir sehr gut kennen. Und das ist Abraham. Abraham, der Urvater des Glaubens. Die größte Prüfung seines Lebens bestand darin, dass er das Beste geben sollte. Das Beste, was er hatte. Und Abraham bestand diese Prüfung. Lasst uns mal lesen, Hebräer Kapitel 11. Wir kommen zurück zu den Glaubenshelden. Hebräer Kapitel 11. Und hier lesen wir den 17. bis zum 19. Vers. Durch den Glauben opferte Abraham den Isaak, als er versucht wurde, und gab den einzig Geborenen dahin, als er schon die Verheißung empfangen hatte. Und zu ihm gesagt worden war, in Isaak wird dir Nachkommenschaft genannt werden. Denn er dachte, Gott kann auch von den Toten erwecken, woher er ihn auch als Gleichnis wieder bekam. Ihr Lieben, wir kennen Abraham und diese Geschichte, aber lasst uns sich doch mal in seine Lage noch einmal versetzen. Da ist Abraham, der ungefähr 25 Jahre auf Isaak gewartet hat. Und dann im hohen Alter von 100 Jahren bekommt er diesen lang ersehnten Sohn von Sarah, von seiner Frau. Die Freude war überschwänglich, können wir uns vorstellen. Und Abraham freut sich an Isaak und er zieht ihn und er weiht ihm Gott. Und dann eines Nachts, nach einigen Jahren, kommt Gott zu ihm und fragt ihn wahrscheinlich, Abraham, was ist denn so das Liebste, das du hast? Und Abraham sagt ihm, lieber Gott, du weißt es, das ist mein Sohn, der verheißene Sohn, den du mir nach so einer langen, langen Zeit geschenkt hast. Das ist das Liebste, was ich habe, großer Gott, du weißt es. Und dann heißt es wörtlich so, spricht Gott zu Abraham, Abraham, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast und bringe ihn mir zum Opfer. Und ich kann mir vorstellen, wie schockiert Abraham war und wie er vielleicht noch Gott angefleht hat und ihn gefragt hat, Herr, warum und Herr, wieso? Und Herr, ich kann deine Wege nicht verstehen. Aber Gott war schon weg. Und Abraham steht morgens auf, lesen wir ganz früh, nimmt Isaak und geht los. Und dann ist er 3 Tage lang unterwegs. 3 Tage lang. Und Isaak ist unbeschwert. Er macht einen Ausflug mit seinem Papa. Er geht mit ihm mit. Und wir wissen, wie die Jungs sind in dem Alter. Sie sind neugierig und sie durchlöchern einen mit Fragen. Und er fragt ihn, ja Vater, wo gehen wir denn eigentlich hin? Ja Isaak, weißt du, wir gehen hin, um Gott ein Opfer zu bringen. Ja gut, Papa, wie funktioniert denn das? Wie geht denn das? Was wird denn da gemacht? Ja das und das wird gemacht und er erklärt ihm. Und Isaak sagt ihm dann, ja gut Vater, ich verstehe das alles. Aber guck mal, hier ist Feuer, hier ist Holz. Wo ist das Opfer? Gott wird ein Opfer finden. Und sie gehen 3 Tage lang, das waren die 3 schwersten Tage im Leben Abrahams. Und Gott sei Dank lesen wir in der Bibel, gleich zu Beginn dieses Kapitels in 1. Mose 22, Gott versuchte Abraham. Sonst würden wir Gott ja gar nicht verstehen. Gott versuchte Abraham. Und Gott prüfte Abraham bis zum letzten Moment. Und als Isaak dann schon auf dem Altar lag und Abraham sein Messer zückte, als gar nichts mehr menschlich gesehen zu retten und zu machen ist, als es eigentlich schon vorbei ist, erst da greift Gott an und sagt ein und sagt, Abraham, Abraham, halt ein, tue deinem Sohn nichts, tue ihm nichts. Denn jetzt weiß ich, dass du alles, auch dein Bestes für mich gibst. Auch dein Bestes. Jetzt weiß ich, dass du mich von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüte liebst. Und ihr Lieben, interessant ist das Ergebnis dieser Prüfung. Wisst ihr, was Gott Abraham sagt? Gott verheißt Abraham in diesem Moment alles. In diesem Moment, wo Abraham alles geopfert hat, verheißt ihm Gott alles. Und er sagt wörtlich so, der große Gott sagt, ich habe bei mir selbst geschworen. Gott schwört bei sich selbst. Darum, dass du deinen Sohn geopfert hast und nicht geschont hast um meinetwillen, habe ich geschworen, dass ich deinem Samen segnen und mehren will, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres, und dass durch deinen Samen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Ihr Lieben, wir empfangen dann alles von Gott, wenn wir Gott alles abgeben. Auch das Beste. Wir werden dann angezündet von dem Heiligen Geist, wenn wir ein Opfer werden auf Gottes Altar. Und ihr Lieben, es gibt kein Feuer ohne Opfer. Wir können nicht erwarten, dass Gott uns anzündet. Wir können nicht erwarten, dass Gott unsere Gemeinden anzündet, wenn wir nicht bereit sind, sich Gott zu opfern und ihm alles hinzugeben, das Beste. Wir werden nur dann ein Feuer, wenn wir uns ihm ganz weihen. Und genau das ist Heiligung. Das ist Heiligung. Wir wissen von John Wesley, dass durch ihn große Erweckungen seiner Zeit in England geschehen sind. Und er wurde dann einmal gefragt, was denn das Geheimnis sei, dass so viele Leute kommen, um ihn zu hören. Und er hat dann in etwa so geantwortet: Gott hat ein Feuer angezündet und dieses Feuer, es brennt. Und die Menschen sehen sich gerne ein brennendes Feuer an. Das ist das ganze Geheimnis. Gott muss uns anzünden, damit wir brennen für ihn, damit wir ihm ganz gehören und unser Bestes ihm gehört. Und ihr Lieben, noch ein Gedanke. Gott will das Beste für uns. Gott will das Beste von uns. Er will uns ganz. Und das größte Vorbild dafür ist er selber geworden, indem er uns das Beste gab, was er hatte. Das Allerbeste. Er gab uns alles, was er hatte, alles. Und ich werde ein Zeugnis nicht vergessen, was ich gehört habe von einem russischen Drogenabhängigen, wie er von seiner Bekehrung erzählt. Und er sagt, ich erzähle davon immer noch mit einem Zittern und ich werde es wohl nie verstehen, wie das möglich ist. Er sagt, ich habe mich im Gefängnis bekehrt bei meiner dritten Verurteilung für meine Sünden. Ich war 10 Jahre lang drogenabhängig. Ich war der letzte Sünder, der letzte Verbrecher. Und ich habe mich bekehrt nicht nur im Gefängnis, sondern im Gefängnis eines Gefängnisses, also im Karzer. Dort lag er dann auf den Knien. Und dann sagt er, ich stelle mir das dann so vor, da steht auf den Knien der allerletzte Verbrecher und Gott schaut auf ihn und denkt, ja, was kann ich denn für diesen elenden Mensch als Opfer hingeben? Was kann ich denn für ihn geben? Und vielleicht ist da irgendwo in der Ecke ein Engel, der so ein bisschen lahmt auf einem Fuß. Den kann ich geben für ihn. Der ist mir nicht zu schade. So opfern wir. So opfern wir Menschen. Aber Gott gibt auch für den letzten Verbrecher seinen Sohn. Das Beste, was er hat. Und Abraham ist uns hier ein Vorbild geworden. So wie Abraham seinen Sohn opferte, so hat Gott Jahre später seinen Sohn geopfert für uns Menschen. Und es gab da nur einen entscheidenden Unterschied. Einen ganz entscheidenden. Und zwar den, dass Gott mit seinem Sohn bis zum Schluss ging. Er ließ ihn leiden, er ließ ihn ans Kreuz nageln und er ließ ihn dort hängen, bis er starb. Ihr Lieben, in diesem Moment hat Gott keinem Engel befohlen, runterzugehen und zu sagen, jetzt habe ich genug gesehen, jetzt weiß ich, dass mein Sohn bis aufs Ganze geht, jetzt erlöst ihn. Nein, er lässt ihn dort hängen und als die Sünde der ganzen Welt auf Jesus liegt, da kann das Gott gar nicht mehr anschauen und er wendet sich ab von ihm. Und Jesus spürt es, er spürt es ganz genau. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und für wen tat Gott das alles? Für wen tat Gott das alles? Für sündige Menschen. Für Menschen, die Gottes Heiligkeit mit Füßen treten. Für Menschen, die seine Existenz leugnen, für Menschen, die lügen und betrügen, für Menschen, die stehlen und hintergehen, für Menschen, die huren und morden, für Menschen, die durch und durch böse sind. Für mich gab er diesen Sohn, der ich ihn tausendmal betrübt habe. Aber er war ihm nicht zu schade, um mich zu retten. Und um dich zu retten, ging Gott aufs Ganze. Und Jesus ist Gottes Sohn. Der uns auch ein Vorbild im Opfer geben ist. Er opferte sein ganzes Leben, sich selber vollständig für uns. Das Beste für den Heiland. Gott gab das Beste für uns. Und die Frage ist doch, haben wir ihm schon unser Herz abgegeben? Haben wir sich ihm geweiht? Haben wir ihm ein Opfer gebracht? Geben wir ihm wirklich das Beste? Wollen wir nicht erleben Gottes Vergebung, die Seligkeit eines guten Gewissens und den Frieden im Herzen? Wollen wir nicht erleben, wie Gott uns anzündet und ein Feuer entfacht, das hell und klar brennt in der dunklen Nacht, in der sündigen Welt? Die Jugendlichen haben gehört in diesen Tagen, dass Gott einen Plan hat. Gott hat einen Plan für dich und für mich. Wie er einen Plan hatte für David und Abraham. Er will, dass du das Leben und volle Genüge hast. Er will, dass du selig wirst. Er will das Beste für dich und für mich. Und ich möchte schließen, indem ich uns zwei Schriftstellen vorlese vom Apostel Paulus. Zwei Schriftstellen. Die eine finden wir in 2. Korinther, wo Paulus sagt, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, Denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir an Christi statt, lasset euch versöhnen mit Gott. Und wer das nicht gemacht hat, heute noch, ich bitte dich an Christi statt, lasse dich mit Gott versöhnen. Und die zweite Schriftstelle finden wir im Römerbrief. Und Paulus sagt hier Folgendes: Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, eure Leiber hinzugeben als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, welches sei euer vernünftiger Gottesdienst. Ihr Lieben, das Beste für den Heiland, dass Gott uns das gelingen lassen möchte. Amen.